Und die spontane, wie aus der Pistole geschossene Antwort von Angela Merkel war dann, ah, Sie sind Selbstdarstellerin. Und das war total witzig. Wir mussten uns alle angucken und mussten uns wirklich das Lachen verkneifen. Also wenn man etwas weiter darüber nachdenkt, natürlich ist es so. Das Personal Branding eines Influencers ist absolut sein tägliches Brot.
Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Ich freue mich auf eine neue spannende Podcast-Episode. Heute habe ich Magnus Wazinski zu Gast und wir sprechen über Social Influencer oder wie sie auch manchmal genannt werden, Opinion Leader. Magnus, hallo, ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist.
Hallo, ich freue mich auch, mit dabei zu sein.
Du warst geraume Zeit bei Studio 71, dem Influencer-Netzwerk der ProSieben Sat1-Gruppe. Hast dort zahllose Projekte mit diversen Social-Influencern gemacht, viele Videos gedreht. Du bist auch heute noch weiterhin im Video- und Social-Media-Bereich unterwegs. Erzähl uns zuerst ein bisschen von dir. Wer bist du, was machst du und wie war dein Weg dahin, wo du jetzt bist?
Ich bin 40 Jahre alt, lebe mit meiner Frau in Berlin und bin mittlerweile seit 20 Jahren in den Medien tätig. Habe ganz klassisch angefangen, das heißt in den klassischen Medien angefangen, TV-Producer zu studieren, das heißt Medienwirtschaft in Richtung TV-Producing. Und ich war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich habe meine eigene Filmbude gehabt und wir haben Industrie-, Image- und Werbefilme gedreht. Und war seit 2015 dann Teil von Studio 71, habe da verschiedene Influencer-Formate bzw. Formate gedreht mit Influencer, für Brands, mit Brands, auf YouTube, dann auf Instagram und bin jetzt seit April 2020 ein Teil von E-Productions zusammen mit Tobias Essinger und produzieren dort auch weiter Formate mit Influencern, auch für Brands und ja, machen einfach ein bisschen Sachen noch mit Tiefgang.
Stichwort tiefergehende Themen. Zum Anfang frage ich meistens noch eine persönliche Frage, damit wir noch ein bisschen stärker dich kennenlernen. Warum stehst du jeden Tag auf? Was motiviert dich im Leben?
Das ist eine gute Frage oder zwei gute Fragen. Ich stehe jeden Tag auf, weil das Leben einfach schön ist, weil das Leben Geschenke bereitet. Nicht jeder Tag ist immer perfekt, nicht jeder Tag ist immer gut. Aber ich finde, wenn man gute Gespräche mit Menschen haben kann oder mit Menschen nachdenken, sinnieren kann, dann gibt mir das richtig Freude. Und das motiviert mich auch in meinem Job, Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und das ist somit einer meiner wichtigen Punkte im Leben, den ich gerne nachgehe und die ich auch in meiner Arbeit gefunden habe, Menschen zu motivieren, Menschen zum Nachdenken zu bringen.
Magnus, du hast in deinem Leben ja schon viel mit Influencern zu tun gehabt. Das Thema Influencer oder Opinion Leader, wie wir sie zum Beispiel bei Red Bull genannt haben, finde ich gerade deshalb so spannend, weil es genau an der Schnittstelle von Kommunikation und Leadership liegt. Bevor wir näher darauf eingehen, lass uns einmal über die Definition von Social Influencern reden. Es schwirren dabei so viele Begriffe herum, schnell nennt sich mal irgendjemand Influencer oder Opinion Leader. Wie würdest du hier eine Definition vornehmen?
Ja, ich finde es total spannend, dass du das so sagst. Absolut. Es gibt super viele unterschiedliche Definitionen, die mir im Laufe der letzten Jahre so begegnet sind, wo sich Menschen, die halt einen Instagram-Account haben, einen Influencer nennen oder entsprechend die typischen Geflogenheiten der Plattform so nachkommen. Meine Definition oder die Definition, die ich im Laufe der Jahre so in der Branche als Standard mitbekommen habe, da haben wir so drei Kategorien. Das eine ist halt der Influencer, vielleicht jenseits der 100.000 Follower, unabhängig erstmal von Plattformen. Dann gibt es den Mikro und dann haben wir auch scherzhaft den Nano-Influencer mit eingebaut in die Definition. Für Brands war es natürlich immer wichtig, je größer, desto besser. Wir haben uns überlegt, dass aber auch viele kleine sehr spannend sein können. Und haben deswegen so gesagt, naja, vielleicht ist jeder unter 10.000 Followern vielleicht ein Nano-Influencer. Ich finde es vielleicht gar nicht so gut, da so eine ganz klare Grenze ziehen zu können. Ich meine, jeder Mensch, der irgendwie einen gewissen Einfluss auf jemand anderen hat und mit dem, was er denkt, fühlt, macht und tut, eine Außenwirkung oder Außendarstellung auf irgendeiner Plattform vornimmt, kann Influencer sein. Ja, es kommt, glaube ich, ein bisschen auf jeden selbst an, wie man das so sieht, aber der Markt, glaube ich, Die Marktdefinition könnte man sagen, wirklich Influencer ist man mit großer Reichweite und das wären in meinen Augen etwas über 100.000 Follower.
Im Wort Opinion Leader steckt das Wort Leader. Craig Rochelle, Leadership-Experte und Pastor einer Megachurch in den USA, definiert Leadership so, dass er sagt, Leadership is Influence. Was sind deine Erfahrungen? Sind sich Social Influencer dessen überhaupt bewusst, dass sie Leadership-Verantwortung haben? Sehen sie sich als Leader?
Ich finde es total spannend, wenn zum Beispiel auch ein Chef einer Firma, ein CEO, ebenfalls Influencer ist und eigene Accounts auf Social Media hat mit großer Reichweite und parallel zum Beispiel auch eine Firma führt. Und wenn das beides Hand in Hand geht, das heißt, das, was er tatsächlich auf Social Media macht und tut, auch wieder sich widerspiegelt in dem, was er in seiner Firma lebt. Ein reiner Influencer, finde ich, ist schon auch ein Opinion Leader, denn jeder Influencer, der eine Community mit sich bringt oder eine Community hat, die ihm folgt, die toll findet, was er macht, für die ist er auch quasi ein Idol, kann man das ja so sehen. Was früher Boybands und Girlbands waren, ist ja für die heutige Jugend sind das eben die Influencer. Wenn der Influencer zum Beispiel eine Automarke toll findet oder ein gewisses Parfum oder irgendein Branding und das halt auch entsprechend darstellt, da steckt natürlich auch eine große Verantwortung drin. Und das sind in meinen Augen ganz klar auch Leader. Und damit haben wir auch eben genau den Punkt bestätigt, Leadership ist Influence. Und es ist unterschiedlich, ob sich jemand als Leader wirklich so versteht, der tatsächlich Influencer ist. Manche sehen die Verantwortung, andere vielleicht noch nicht. Aber ich denke, das ist auch eine Sache des Alters und der Erfahrung.
Das Spannende ist ja, dass Social Media und damit auch das Influencertum nicht top-down funktioniert, sondern bottom-up, also das klassische Hierarchiemodell umdreht. Wie wirkt sich das direkt oder indirekt auf Organisationen und Führungskräfte heute aus?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns da nochmal anschauen, was top-down und bottom-up ist. Top-down, klassische Medien, Radio, Print, TV, ein Format wird entwickelt, was hoffentlich dann auch am Markt funktioniert, runterproduziert und dann hast du entsprechend nach Quote, nach Auflage oder entsprechend nach vermeintlichen Zuschauerreaktionen einen gewissen Erfolgsgarant oder auch irgendwie einen Hinweis, ob es funktioniert hat oder nicht. Und das bindet halt nicht wirklich die Menschen, die Zuhörerschaft, das Auditorium mit ein. Deswegen ist Social Media auch vor einigen Jahren ja so erfolgreich gewesen, weil es ja eben authentischer ist durch Inhalte, die quasi direkt auch aus der Gesellschaft, aus der Community kommen. Das heißt, du guckst, welche Themen sind bei den Menschen wirklich auch relevant, wofür interessieren sie sich, was machen sie denn selber und entwickelst eben von unten nach oben, also Geschichten aus der Gesellschaft, entwickelst du die und bringst sie dann sozusagen auf den Markt, bringst sie zur Ausstrahlung. Und während auch der Produktion bindest du die Community mit ein. Das ist quasi das Bottom-up-Prinzip. Und ich denke, das ist total wichtig für Organisationen und Führungskräfte, denn du hast ein ganz anderes Kommunikationsmodell. Du hast eine ganz andere Interaktion und Kommunikation mit deinen Kunden, mit deiner Community, mit den Konsumenten. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu verstehen, weil du ja viel mehr auf die Bedürfnisse und Needs der Konsumenten oder der Community eingehst.
Es gibt ja auch so manches Vorurteil gegenüber Influencern. Vor kurzem hat Jan Böhmermann in seiner Show über Influencer, die nach Dubai auswandern, für Aufmerksamkeit gesorgt. Und da gibt es viele solche Geschichten. Was sind da deine Erfahrungen? Warum ist das so und sind die wirklich alle so schlimm oder gibt es da auch andere?
Natürlich ist der Markt an Angeboten so vielfältig wie auch die zum Beispiel Fernsehlandschaft. Genauso wie es im Fernsehen ist, ist es entsprechend auf Social Media auch anders. Die Influencer, die auch in Social Media unterwegs sind, haben völlig unterschiedliche Themen, die sie behandeln. Aber ja, ich habe in meiner Zeit bei Studio 71 und auch danach Influencer kennengelernt, mit denen ich mich, sagen wir mal, privat mich nicht treffen würde, weil die Themen ganz andere sind, die in dem Leben relevant sind, den die führen, als für mich. Und ich glaube, das ist da sehr vielfältig, um es mal, sagen wir mal, politisch noch korrekt auszudrücken.
Welcher Influencer ist deiner Meinung nach ein Vorbild, vielleicht auch was Leadership betrifft? Kannst du uns vom einen oder anderen Beispiel erzählen, in dem du erlebt hast, wie ein Influencer Leadership gezeigt hat?
Ich glaube, es gibt nicht die eine Person, die ich jetzt konkret im Kopf habe. Ich habe einige Influencer in meiner Zeit kennengelernt und habe auch nach wie vor engen Kontakt zu vielen von ihnen. Man muss verstehen, dass ein Influencer oder dass wir nehmen jetzt ein Beispiel, ein YouTuber, wie so der tägliche oder der Tagesablauf von einem Influencer aussieht, der mit YouTube unterwegs ist und am Tag 1 bis 2 Videos veröffentlicht. Das ist ein extrem durchtakteter Tag, mit vielleicht auch nur 4 bis 6 Stunden Schlaf. Das ist ein Fulltime-Job und die Influencer, die in dem Bereich unterwegs sind, die haben quasi eine eigene Firma aufgebaut mit einer zum Beispiel hat ein eigenes Haus gekauft oder angemietet und hat sein Team zusammengestellt, fest angestellt, die arbeiten sozusagen und leben mit ihm im Haus. Der eine schneidet oder 2 Leute schneiden, Kameramann wohnt mit dabei, Tonmann wohnt mit dabei. Und das ist quasi wie eine kleine Firma in einem Haus. Es ist irgendwie wie eine große WG. Es ist aber auch irgendwie natürlich Freundschaft mit dabei. Es sind so komplett andere Arbeitsmodelle, als man sie in einer klassischen Firma kennt. Und es ist total spannend zu sehen, wie diese Welt miteinander Freundschaften bildet, was daraus so hervorgeht. Und es ist auf jeden Fall immer auch ein tolles Miteinander. Von daher denke ich, dass viele Influencer wirklich auch Vorbild sind im Sinne von, ich mache jetzt einfach mal. Ich habe nicht irgendwie so den Standard mit, ich muss jetzt mich in Büroräume einmieten, muss es so und so machen, sondern es werden komplett andere Wege gedacht und es ist ein ganz anderes Miteinander als ich bin Chef, du bist Angestellter, lass uns das mal so belassen, ich habe hier mein abgeschlossenes Büro, sondern es ist wie eine kleine Familie, kann man sich so vorstellen. Das ist total spannend zu sehen, weil die verstehen sich auch blind bei dem, was sie tun.
Du kennst ja auch, soweit ich weiß, The Real Life Guys recht gut.
Ja. Ja, die beiden sind super, weil sie eben genau das Leben, wie ich es gerade beschrieben habe, die Leute, die mit denen oder die Menschen, die mit denen arbeiten, wohnen mit denen unter einem Dach. Und sie gehen nicht halt so und so muss eine Firma funktionieren, so und so muss ich das machen, sondern sie haben Impulse, Inspirationen und folgen denen und nehmen ihre Freunde quasi einfach mit und lassen sie Teil von dem ganzen, von der ganzen Maschinerie sein. Und es ist total spannend zu sehen, wie erfolgreich das ist, weil du ganz andere Werte in den Vordergrund stellst. Wie Freundschaft, wie Miteinander und nicht ein, ich bin jetzt Chef, du machst das so, was ich da jetzt sage, du musst die Aufnahme so machen, das Bild muss so und so aussehen. Das ist ein Vertrauensverhältnis, was da entsteht. Mhm. Und es ist ein ganz starkes Miteinander.
Wenn ich mit meinem Unternehmen oder meiner Organisation gerade junge Menschen erreichen will, komme ich ja kaum am Internet und Social Media natürlich vorbei. Hm. Ohne jetzt von konkreten Maßnahmen zu sprechen, was sind entscheidende Faktoren, die ich beachten muss, wenn ich diese Generation erreichen will?
Da habe ich eine ganz klare Definition zu und das ist, dass ich den Menschen, die mir diese Frage stellen, immer sage, du musst die Sprache der jungen Generation sprechen, du musst die Sprache der Zielgruppe sprechen. Die Sprache ist, wie kommunizieren die miteinander? Das heißt nicht wirklich die Sprache, die ich spreche oder die gesprochen wird, sondern was machen die? Was wollen die? Wo gehen die hin? Wie ticken die? Und die Menschen, die ich entsprechend erreichen möchte. Und das heißt, ich muss es verstehen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Ich sollte versuchen, um sie zu verstehen, in die Welt einzutauchen mit den Medien, in denen sie kommunizieren, wie sie kommunizieren. Und das ist wichtig, um genau hinzugucken, was ihre Bedürfnisse sind, was sie mögen, wie die Art ist, wie sie schreiben, wie sie kommunizieren, wem sie folgen. Und ich denke, das gibt im Großen und Ganzen ein Bild, dem man sich adaptieren kann in seiner eigenen Kommunikation und Außenwirkung.
Stichwort eigene Kommunikation. Influencer müssen ja Experten in Sachen Personal Branding sein. Was sind die wichtigsten 1, 2, 3 Dinge, die man dabei von ihnen lernen kann?
Zu der Frage fällt mir eine sehr witzige Gegebenheit ein, die mir 2017 im Rahmen der Bundestagswahl begegnet ist, wo wir mit dem Format Deine Wahl die Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz interviewt hatten und ich hatte das Privileg, das produzieren zu dürfen. Das war total spannend. Ich hatte da ein Vorgespräch mitbekommen, als Angela Merkel dann bei uns im Setzarzt-Kurs, bevor wir live gegangen sind. Und da hatte ein Gespräch stattgefunden zwischen ihr und dieser Sophie Laurent. Und da kam die Frage, auf was machen Sie sonst beruflich? Und da antwortete Lisa, naja, ich mache das halt hauptberuflich, bin Influencer und mache YouTube. Und die spontane, wie aus der Pistole geschossene Antwort von Angela Merkel war dann, ah, Sie sind Selbstdarstellerin. Und das war total witzig. Wir mussten uns alle angucken und mussten uns wirklich das Lachen verkneifen in dem Moment. Damit hatte sie ja natürlich recht irgendwo. Und damit wurde es, also wenn man etwas weiter darüber nachdenkt, natürlich ist es so, dass jeder Influencer auch irgendwie natürlich ein Personal Branding irgendwie nach außen hat und irgendwie auch eine gewisse Selbstdarstellung. Also das Personal Branding eines Influencers ist absolut sein tägliches Brot. Es ist ständig im Wandel und in Entwicklung. Und ich habe natürlich durch die übliche Bedienung von Social Media, also das heißt, wie viele Posts mache ich oder wie viele Videos produziere ich und veröffentliche sie am Tag, muss ich mich natürlich auch immer damit auseinandersetzen, wie komme ich darüber, wie brande ich mich, wie stelle ich mich da. Und es hat natürlich sehr viel mit Authentizität zu tun. Das Wort kennen ja mittlerweile relativ viele. Dass es vermeintlich die Echtheit ist, auch das hat sehr viel mit den klassischen Medien zu tun. Es ist ein Schritt weiter. Zuerst war es Big Brother, also das heißt Reality-TV, und die Leute wollten mehr Echtheit haben. Und das ist halt die nächste Entwicklungsstufe, die nächste Evolutionsstufe in Social Media, dass diese Echtheit sich in den Inhalten widerspiegelt eines Influencers. Und die Authentizität ist nichts anderes, das tägliche Leben darzustellen und dann auch zu schauen, wie ich mich brande. Das ist mittlerweile bei Instagram etwas verfiltert, etwas professionalisiert. Der ganze Markt hat sich sehr professionalisiert. Es wird sehr darauf geachtet, wie die Außenwirkung ist, statt tatsächlich sehr authentisch zu sein. Aber da gibt es natürlich auch, wie ich vorhin schon meinte, sehr viele Unterschiede. Der eine macht das nach wie vor sehr authentisch, ohne darauf zu gucken, wie stelle ich mich jetzt immer nur nach außen dar, wie sehen mich andere. Und andere machen das sehr stark und gucken nur auf Schein, mehr Schein als Sein.
Du bekommst diese Frage sicher oft in deiner Aufgabe als Berater, aber auf welchen Social-Media-Kanälen sollten sich Führungskräfte bewegen? Wovon hängt es ab, was die richtigen Kanäle sind?
Also ich glaube, ein Sollen gibt es gar nicht konkret. Wichtig finde ich, dass man Spaß dabei hat, dass man die Inhalte, die auf den Kanälen dargestellt werden, dass die auch Interesse bringen und dass man nicht sagt, ah, ich muss das jetzt irgendwie machen, weil damit ich irgendwie noch am Puls der Zeit bin, damit ich was nicht verpasse. Also es gibt kein richtig und falsch per se, sondern ich würde sagen, das richtig ist für jeden individuell. Ich denke, es ist wichtig, dass die Führungskräfte verstehen, wie ihr Umfeld so tickt und welche Kanäle sozusagen von dem Umfeld angeschaut werden und konsumiert werden. Und in diese Welt einzutauchen ist sicherlich nicht verkehrt, aber ich denke, es sollte auch eigenes Interesse sein, ohne einen sich selber vorzuschreiben, ich muss das jetzt angucken, ich muss mir jetzt unbedingt TikTok angucken, muss jetzt unbedingt eine Choreografie machen, muss eventuell sogar damit anfangen, damit ich am Puls der Zeit bin. Ich glaube, das wäre nicht die richtige Antwort, der richtige Schritt, wenn man daran keinen Spaß hat. Ich denke, es ist wichtig, ein grobes Verständnis davon zu haben, von den Kanälen, die da draußen halt unterwegs sind und auch relevant sind, um ein gewisses Verständnis, ein gewisses Bild dafür zu haben. Und je weiter man Spaß dann hat, kann man sogar selber einen Account machen und natürlich damit anfangen. Aber das ist ganz individuell zu sehen.
Was wird sich für Führungskräfte in Zukunft verändern, wenn die Generation Z, aka Generation TikTok, heranwächst und in Führungspositionen kommt? Wie wird sich vielleicht Leadership an sich verändern?
Stellen wir uns dazu mal vor, dass die Zuschauer einer TV-Talkshow aus den 90er Jahren irgendwie genau in der gleichen Position wären, dass sie eine Führungsposition bekommen würden. Wenn wir uns das in Gedanken vorstellen, würden wir auch sagen, vermutlich, oh je, wie soll das gut gehen? Wir dürfen nicht vergessen, bei der Generation Z, die sind sehr jung. Das sind absolut junge Menschen. Und TikTok ist da natürlich irgendwie gerade ein Trend. Das ist was Modernes, das ist was Tolles. Und die jungen Persönlichkeiten, die jungen Menschen entwickeln sich ja auch noch. Also da ist eine kleine Wertung drin in der Frage oder vielleicht sogar eine starke Wertung. Ich glaube, man kann nicht per se sagen, dass das eine schwere Vorstellung ist, dass diese jungen Menschen, die vermeintlichen, nicht tiefgehenden Inhalte, die auf TikTok verbreitet werden, nicht gut sind und dass damit auch unsere Zukunft in Frage gestellt wird, unser aller, wenn diese Menschen in Führungspositionen kommen. Also
Ich glaube, was dahinter steckt, oft ist ja auch das, dass viele Leute Angst haben, oh, diese Aufmerksamkeitsspanne von der Generation ist irgendwie nicht mal mehr die von einem Goldfisch. So, Hilfe, was passiert dann, wenn die in Verantwortung kommen, oder?
genau,
Aber das
also
ist eben impliziert schon mal ein gewisses Vorurteil hier.
absolut. Das ist auch ein spannendes Thema, das du angesprochen hast, die Aufmerksamkeitsspanne. Wenn man sich überlegt, dass der normale Zuschauer, der einen Instagram-Feed sich durchguckt oder seine eigenen Instagram-Feed sich anschaut, dass pro Posting, pro Bild 0,3 Sekunden vergehen, dann hat das natürlich klar die Antwort, wie ist es mit der Aufmerksamkeitsspanne, wie schnell werden Medien konsumiert. Gehen wir 20, 30 Jahre zurück, werden wir merken, dass wir viel weniger Angebot hatten und heute erschlagen werden von einer Vielfalt von Angeboten. Ich glaube, das ist einfach auch im Wandel, den wir in der aktuellen Zeit ausgesetzt sind. Sehr viel transformiert sich. Wir erleben ganz starken Wandel in unserer Kommunikation, in den Inhalten, die dargeboten werden, in neuen Plattformen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass sich Leadership genau an dieser Zeit orientiert, sich diesen Gegebenheiten anpasst. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, auch hier die Sprache der jungen Zielgruppe zu sprechen, der Generation Z zu sprechen. Wie kommunizieren die ihre Inhalte? Wie sehr sind sie eingespannt? Wie schnell gucken die hin? Gucken sie wirklich richtig hin? Und wenn ich natürlich eine tiefe, lange Botschaft habe, die ich zum Beispiel verbreiten möchte, egal ob Leader oder als Werbetreibender oder wie auch immer, muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie eine Aufmerksamkeit der Menschen erstmal triggern muss, um sie bei dem eigentlichen Thema, das ich dann tiefergehend behandeln möchte, behalten zu können. Und daher muss ich schauen, meine Kommunikation, egal in welche Richtung die Kommunikation stattfindet, zu adaptieren und anzupassen, mit der Zeit zu gehen.
Genau, bei diesem Stichwort möchte ich nochmal einhaken. Kommunikation ist für Führungskräfte allgemein zentral, ja? Was wären drei Tipps, die du als Kommunikationsexperte geben würdest, wenn du in einem Raum, sagen wir mal, mit 10 CEOs jetzt stehen würdest und ihnen einfach mal die so drei wichtigsten Tipps geben müsstest?
Für mich ist einer der wichtigsten Tipps, die ich auch in einem Moderationscoaching, was ich mal hatte, gelernt habe, die Sprache, die Wirkung von Worten. Und ich merke immer wieder, dass je höher der akademische Grad ist von Menschen in einem Raum, sich die Kommunikation ändert. Jede Kommunikation ist adressatenorientiert. Jede Kommunikation wird irgendwann natürlich von Fachwörtern und ja, sagen wir mal, auch Branchenbegriffen geprägt. Und irgendwann wird das so kompliziert, dass man denkt, um Himmels Willen, das ist ja alles Raketentechnologie, wie kommuniziere ich hier? Und die einfache Sprache reicht tatsächlich. Ich muss nicht mit Worten beweisen, dass ich Experte bin, indem ich mit Fachbegriffen, mit Fachwörtern um mich schmeiße, sondern ich glaube, das Wichtige ist, in einer Sprache zu kommunizieren, die miteinander ist, ohne dass ich mich beweisen muss, dass ich mein Gebiet verstehe, von dem ich kommuniziere, von dem ich erzähle, von dem ich referiere. Und das wäre der erste Tipp, den ich mitgeben würde, die einfache Sprache zu verwenden. Ich muss mich nicht beweisen. Ich muss mich nicht beweisen, dass ich CEO bin. Ich muss mich nicht beweisen, dass ich das wert bin, und über den anderen zu stehen, sondern auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist das erste Wichtige. Das zweite ist wirklich auch, was ich auch schon gesagt hatte, die Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Botschaften, Marken, Produkten, die wirklich zu verstehen. Und das wären, glaube ich, die ersten zwei wichtigen Tipps. Der dritte Tipp wäre für mich wirklich auch, neue Dinge mal auszuprobieren, sich erlauben, auch Fehler zu machen, auch in Kommunikation, um daraus zu lernen. Auch was Zielgruppe betrifft, Dinge auszuprobieren. Natürlich geht das irgendwie immer mit finanziellem Risiko einher. Aber ich glaube, das kann jeder in seinem Bereich, wie er arbeitet, für sich gut abschätzen.
Wenn du nur eine Sache, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat, an die Zuhörer weitergeben könntest, was wäre das?
Ich glaube, es ist total schön, die Perspektive, die man zu manchen Dingen hat, ändern zu können. einen Schritt zur Seite zu gehen, nochmal hinzuschauen und vielleicht was Neues zu entdecken. Egal, ob es das auf einer Social-Media-Plattform ist, ob es bei einem Influencer ist, dem ich gegebenenfalls folge oder von dem ich schon mal was gehört habe. Wenn man selber mit Social Media auch anfangen möchte, etwas zu wagen, ja, sich erlauben, Fehler zu machen, einfach mal anzufangen, ja, und in die Sprache der jungen Zielgruppe mit einzutauchen. Ich glaube, das wäre total wichtig und total spannend, womit man dann auch am Puls der Zeit wäre.
Magnus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, war super spannend.
Ich danke dir.
Danke fürs Dabeisein, auch allen Zuhörern. Weitere Podcasts und mehr zum Thema findet ihr auf meinem Blog notabout.me. Bis zum nächsten Mal.